grüße euch ganz herzlich und das Mikro wird noch so langsam auf meine sanfte Stimme eingestellt. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, heute hier sein zu können. Letzte Woche hatte ich ein Privileg. Ich war mit dem CVJM Bayern auf dem Jesus Boat. Wir haben das Mittelmeer unsicher gemacht. Etwa 260 junge Leute, manche auch schon Ü30. Relativ wenige Ehepaare. Könnt ihr euch das Programm unter anderem, das nebenbei lief, so ein bisschen vorstellen. Aber es war sehr interessant für mich, auch einfach zu sehen, wie diese Orte, die wir besucht haben, Patmos, Korinth, Ithaka, ich hatte eine Bibelarbeit direkt an dem Morgen, irgendwie Ithaka, Odysseus, ich war dann mit voller Überzeugung darüber dabei, über den Odysseus-Komplex zu reden, wobei mir später auffiel, Ödipus hatte eigentlich einen. Vielleicht hatte Odysseus ja auch einen. Mit Skylla und Charybdis und ähnlichen Sirenen, die ihn da so angesungen haben. Auf jeden Fall, was mich sehr, sehr beeindruckt hat und warum ich das erzähle, ist, ich war in Korinth zum ersten Mal in meinem Leben und mir ist die Bibel ganz lebendig geworden, weil das, was dort in Apostelgeschichte steht, Apostelgeschichte 18, das, was man herausziehen kann aus dem ersten und zweiten Korintherbrief, das sieht man richtig vor Augen. Zum Beispiel den Richterstuhl, auf dem Gallio, der damalige Prokonsul, saß, als die Leute Paulus vor ihn zerrten und wo Paulus dann von ihm freigesprochen wurde und wo dann der Synagogen Vorsteher Sosthenes als der das dann abkriegte, irgendwie als Sündenbock dienen musste. Und diesen Richterstuhl zu sehen, von dem geschrieben steht in der Bibel, und zu sagen, ja, hey, oder auch die Inschrift über die Synagoge oder auch den Akrokorinth, diesen großen Aphrodite-Tempel oben auf dem Berg, über den ich jetzt mich nicht einzeln auslassen möchte, weil es nicht das Thema ist. Einfach diese Dinge zu sehen, hat mich total beeindruckt. Und so ist mir nochmal neu deutlich geworden, dass wenn wir über die Bibel reden, wenn wir auch über Apostelgeschichte reden, was jetzt ja so diese kleine Reihe ist, die ersten drei Kapitel, die wir jetzt hier mal anschauen in den nächsten Wochen, dass wir dann nicht über irgendwelche mythischen Ereignisse reden, dass wir nicht über Märchen reden oder über Geschichten, wo man nicht ganz genau weiß, ob sie denn stattgefunden haben oder nicht, sondern dass wir uns auf einem historischen Boden bewegen und dass wir vieles von dem, was dort zu lesen ist, heute auch nochmal nachvollziehen können, auch archäologisch. Und da bin ich eigentlich schon bei meiner Leitfrage heute, bei diesem Thema Gemeinde, damals in Jerusalem und heute in Marburg. Was verbindet uns eigentlich mit den ersten Nachfolgern von Jesus und was unterscheidet uns? Lukas berichtet im ersten Kapitel der Apostelgeschichte, und das lesen wir jetzt mal eben miteinander, ab Vers 4, wie das so war an diesem Übergangspunkt, wo Jesus sich verabschiedete von seinen Jüngern. Als er mit ihnen zusammen war, wies er sie an, nicht von Jerusalem fortzugehen, sondern dort auf das vom Vater versprochene Geschenk zu warten. Er sagte, über diese Gabe habe ich schon gesprochen, habt ihr mich schon sprechen hören? Denn Johannes hat euch im Wasser untergetauft, aber ihr werdet nach wenigen Tagen in den Heiligen Gottesgeist eingetaucht werden. Die zusammen mit ihm dorthin gekommen waren, befragten ihn, Herr, wirst du zu diesem Zeitpunkt das Volk Israel wieder zu einem unabhängigen Königreich machen? Doch Jesus sagte ihnen, es steht euch nicht zu, die Zeiten oder genauen Zeitumstände zu kennen, die der Vater in seiner ihm eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Gottesgeist auf euch kommen wird. Dann werdet ihr meine Botschafter sein, verlässliche Zeugen in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis in die letzten Winkel der Erde. Als er das sagte und sie zuschauten, wurde Jesus hochgehoben und eine Wolke verbarg ihn vor ihren Augen. Während sie noch in den Himmel starrten, wie er sich von ihnen entfernte, standen auf einmal zwei Männer bei ihnen, gekleidet in leuchtend weiße Kleidung. Die sagten zu ihnen: Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr hier und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der jetzt von euch in die Himmelswelt aufgenommen wurde, wird wiederkommen, genauso wie ihr ihn in die Wirklichkeit Gottes habt hinübergehen sehen. Dann kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der Ölberg heißt und der nahe bei Jerusalem liegt, etwa in der Entfernung, die man an einem Sabbattag zurücklegen darf. Als sie wieder in die Stadt hineinkamen, stiegen sie hinauf in den großen Raum im oberen Stockwerk, wo sie sich ihrer Gewohnheit nach aufhielten, sie alle, Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn von Alpheus, Simon, der Freiheitskämpfer, und Judas, der Sohn von Jakobus. Sie widmen sich ununterbrochen und in großer Einmütigkeit dem Gebet, zusammen mit den Frauen und auch mit Maria, der Mutter von Jesus, und seinen Geschwistern. So ein Abschied ist ja die Zeit der letzten Worte. Hier wird Wesentliches besprochen, wenn es gut läuft. Manchmal gibt es einen Abschied ohne Worte. Das kann sehr, sehr schmerzlich sein. Bei den Jüngern und Jesus war das so, dass dieser Abschied einen Zeitraum beeinspruchte und einnahm von etwa 40 Tagen, wo Jesus immer wieder mit ihnen sprach. Aber jetzt war der letzte Punkt gekommen, der letzte Abschied. Und Jesus, wie ein guter Coach, wie ein guter Trainer, stellt ihnen jetzt nochmal den nächsten Schritt vor Augen. Und er sagt: Jetzt kommt es darauf an, dass ihr auf der Spur bleibt, dass ihr auf der Spur der Nachfolge bleibt. Und sie haben natürlich auch Fragen. Ihr Meister wird jetzt endgültig von ihnen weggehen und sie möchten ihm noch so eine ganz wichtige Frage stellen. Das ist mein erster von drei Punkten. Die großen Fragen. Was würdest du eigentlich Gott fragen, wenn du eine Chance dazu hättest? CT-Studenten haben das vor 2, 3 Jahren oder 4 Jahren mal gemacht. Da hatten sie so T-Shirts mit einem großen Fragezeichen, schwarze T-Shirts mit so einem weißen Fragezeichen, und waren mehrere Tage in der Mensa und an anderen Stellen im Campus unterwegs und haben genau das gesagt: Was würdest du Gott fragen? Und haben angeboten, mit Leuten zu beten. Und es war sehr, sehr erstaunlich, wie offen viele der Studierenden waren für das, sich darauf einzulassen und sich dieser Frage zu stellen: Was würdest du denn Gott fragen? Und es waren auch viele interessanterweise bereit, dass jemand für sie betet dort. Ganz interessant. Was ist so die große Frage in deinem Leben? Die Freunde von Jesus fragen ihn etwas, was für sie sehr wichtig ist, was für sie brennend ist. Vielleicht ist das für uns heute nicht so eine zentrale Frage. Da heißt es, sie fragten den Herr: Wirst du zu diesem Zeitpunkt das Volk Israel wieder zu einem unabhängigen Königreich machen? Sie hatten diese Frage nach der politischen Zukunft Israels. Für sie war es eine ganz wichtige, ganz bedeutende Frage, denn sie glaubten, dass dann Gottes Wille sich in der Welt ganz ausbreiten könnte, wenn das Volk wieder in einem eigenen unabhängigen Staat lebte. Sie waren fromme, engagierte Juden. Ihnen war das Ergehen ihres eigenen Volkes sehr wichtig. Und vor allen Dingen war für sie wichtig, wie der Plan Gottes aussah. Aber nicht nur für das Volk, und das muss man jetzt zwischen den Zeilen lesen, sondern sie fragten sich natürlich auch, welche Rolle sie dann spielen würden, wenn Jesus endlich das Reich wieder aufrichten würde. Es war ja so, es ist in einem Evangelium berichtet, dass die Mutter von zwei Jüngern von Jesus, von Johannes und von Jakobus, mal zu ihm kam und sagte: Herr, ich habe eine Bitte. Bitte sag ja. Ich weiß nicht, ob er solche Bitten kennt, von jemand sagt: Du musst jetzt einfach ja sagen. Ja, und egal was es ist, ne? Und Jesus sagt: Was ist es? Und sie sagt: Ich möchte, wenn du in dein Reich kommst, wenn du als König auf dem Thron sitzt, dass meine beiden Jungs rechts und links sitzen. Ja, ist ja verständlich. Mütter halten naturgemäß relativ viel von ihren Söhnen, ist auch gut so. Und sie dachte, das sind die besten Minister. Der eine ist der Außen-, der andere ist der Innenminister. Na, ich habe sie trainiert. Vielleicht kann ich als Mutter dann auch noch ein bisschen Einfluss haben, ist ja auch ganz nett, ne? So ein bisschen von hinten regieren, so ein bisschen Anteil nehmen an der Weltregierung Jesu. Man merkte also, dass hier so ein ganz klein bisschen diese Frage dahinter ist: Wirst du in dieser Zeit das Königreich Israels wieder aufrichten? Sie fragten auch nach ihrer Bedeutung. Die Jünger, die Gefährten von Jesus, wollten Klarheit, sie wollten Durchblick, sie wollten Informationen über die großen Vorhaben, die großen Projekte Gottes. Sie wollten auch Klarheit haben über ihre Rolle in diesem Geschehen und über ihr eigenes Leben, über ihre eigene Zukunft, ihre eigene Bedeutung. Fragen sind ja gut. Ich finde das toll, wenn Leute Fragen stellen. Menschen ohne Fragen sind mir irgendwie immer unheimlich. Ja, ich halte ein Referat irgendwo. Noch irgendwelche Fragen? Ja. Weiß ich, was man da denkt, ne? Aber egal. Menschen ohne Fragen finde ich so ein bisschen bedenklich. Wem sowieso schon alles klar ist, da meine ich, vielleicht hat der manchmal gar nicht tief genug nachgedacht. Oder hält sich selbst für absolut schlau. Oder sagt, ich brauche im Grunde gar nicht so viel zu wissen. Das finde ich noch viel schlimmer. Ich war mal bei einer Veranstaltung, wo ich mehrere Tage an einer Universität sprechen sollte. Das waren so offene Abende und die christlichen Studenten organisierten das. Und in der Vorbereitung merkte ich, es lag so eine Art Geistesschlafes über denen. Ja? Und ich habe dann versucht, sie ein bisschen zu wecken und auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen, ein bisschen zu diskutieren. Und dann habe ich das auch thematisiert und habe gesagt, ich habe das Gefühl, ihr seid irgendwie so eingeschlafen. Und dann sagte einer, ja, wir sind halt als Pietisten aufgewachsen und wir kennen schon alles. Ja, und da habe ich gedacht, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es auf dieser Welt irgendeinen Menschen gibt, der irgendwann in die Position kommt, dass er sagen kann, ich weiß schon alles. Ich weiß schon alles über Gott. Der Gott jedenfalls, den ich kenne und dem ich folge, der ist anders. Der ist für mich immer spannend, immer neu. Und es ist gut, wenn du Fragen hast. Vielleicht hast du nicht nur Fragen, vielleicht hast du auch ganz tiefe Zweifel. Auch das ist okay. Wichtig ist, dass du die Fragen stellst. Wichtig ist, dass du die Zweifel äußerst. Dass du nicht sie einfach nur in dich hineinfrisst oder dass du sagst, ah ja gut, ich übertünche sie. Wenn man mal das Neue Testament nur unter diesem Aspekt liest, wie viele Fragen werden da gestellt, da wird man staunen. Jesus hat dauernd Fragen gestellt, die Jünger haben dauernd Fragen gestellt. Es war ein lebendiges Gespräch. Manchmal kommen diese Fragen ja auch erst dann, wenn man ein bisschen schon auf dem Weg gegangen ist. Jesus sagt hier, ihr werdet ein Geschenk bekommen, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Und dann sagen sie, okay, jetzt verstehen wir was und wie ist das? Und versuchen das irgendwie weiterzuführen. Und sagen, ist das dann, wenn du das Reich wieder aufbaust? Ich wohne ja in der Wettergasse, ganz nahe hier, so etwa 3 Minuten. Und ich habe da auch viele Fragen. Das Haus, in dem wir wohnen, ist, ich weiß nicht genau, 200, 250 Jahre alt, relativ schief. Und neulich ist im Arbeitszimmer von Elke, meiner Frau, so zwischen 2 Balken eine ganze Platte von dicken Lehmputzschicht, so Lehmschicht runtergekommen. Ist nur gut, dass sie nicht gerade da saß, sondern im Wohnzimmer war, denn sonst, ich habe das hinterher herausgetragen, das war richtig so betonplattenmäßig. Und so haben wir jetzt beschlossen, dass wir endlich das, was wir schon lange wollen, machen, nämlich mal innen ein bisschen renovieren. Und da sind bestimmte Wände sind gemacht worden, wo man weiß, sie sind einfach eingezogen worden. Und wir wollen die alle öffnen. Und am Samstag gibt es eine Aktion. Ihr seid alle eingeladen. Ich brauche noch ein paar Leute. Zwischen 9 und 18 Uhr, wo wir alle Wände rausreißen wollen und wo wir uns richtig schmutzig machen wollen und richtig so mal. Und das dann natürlich auch alles in den Container schleppen und so, ist klar. Und ich bin neugierig, wie das aussehen wird, wenn dann die Wände weg sind. Und nachdem ich heute Morgen mit tatkräftiger Unterstützung schon einiges, oder Elke hat schon sehr viel gemacht, die ist aber gerade in Lettland, jetzt mache ich weiter, mit Unterstützung einiges noch weggeräumt habe, fand ich doch eine große Axt. Ich habe gedacht, bringst du die mit heute Abend? Habe eine große Axt gefunden, habe gedacht, ideal, ja. Ich habe die vorher noch nie gesehen. Ich wusste nicht, dass wir so eine Axt besitzen. Also vielleicht hat Gott die auch einfach nur da hingestellt. Keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall. Die Axt war da und ich hatte diese Neugier, was ist hinter der Wand? Weil ich wusste, es ist eine vorgebaute Wand. Und dann konnte ich mich heute Morgen nicht zurückhalten und ich habe die Axt geschwungen und voll gegen die Wand. Und siehe da, in dem Loch, was dann entstand, in dieser dünnen Wand, konnte man sehr gut sehen, dass dahinterher, hinter etwa 15 cm Abstand, noch eine Wand ist. Aber allein diese 15 cm wird das Zimmer größer werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und noch viel, viel größer. Manche Fragen entstehen erst, wenn man was macht. Und so war es auch damals. Jesus gibt ihnen eine Idee, eine Anweisung. Er gibt ihnen ein Versprechen. Und dann erwachen die Fragen. Und die Ankündigung der Jünger führt zu dieser Frage. Die Ankündigung von Jesus an seine Jünger führt zu dieser Frage. Und dann sagt Jesus, ich habe was vorbereitet für euch. Und das, was ich vorbereitet habe, das ist die Gabe des Geistes. Das ist die Gabe des Heiligen Geistes, der auf euch kommen wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie darunter was verstanden. Weil Pfingsten war ja noch nicht. Ich weiß nicht, was sie da verstanden haben. Sie kannten natürlich das Alte Testament und sie wussten auch was vom Geist Gottes, der bei der Schöpfung dabei war und der auf Propheten und Könige kam und manchmal, wo auch seltsame Dinge passierten. Jesus möchte sie weiterführen. Und er sagt, es geht nicht um die politische Realität, die ist auch wichtig. Sondern er sagt, es geht um eine geistliche Realität und es ist eine umfassendere Realität. Die politische Realität ist immer nur ein Ausschnitt aus der geistlichen Realität. Und er sagt, es soll etwas mit euch passieren, was viel größer ist, als dass es nur eine Umwandlung des Systems gibt, in dem ihr lebt. Es soll etwas innen in euch passieren, und zwar die Gegenwart des Heiligen Geistes. Das war jetzt mein erster Punkt. Der zweite und der dritte sind relativ kurz. Keine Angst. Für alle Taboriten, die neu sind, und alle Bipsler, das ist eine Grundregel, wenn du eine Drei-Punkte-Predigt machst, mach die erste länger, die zweite kürzer und die dritte noch kürzer. Ja, dann kann man die Spannung aufrechterhalten. Die offene Frage, was wird passieren? Jesus sagt, es geht um mehr. Und dann öffnet er ihnen, und das ist mein zweiter Punkt hier, ein kürzerer Punkt, den Horizont. Er sagt, es steht euch nicht an, Zeiten oder Zeitumstände zu kennen, die der Vater in seiner ihm eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist Gottes auf euch kommen wird. Dann werdet ihr meine Botschafter sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die letzten Winkel der Erde. Jesus öffnet seinen Freunden den Blick für ihre Aufgabe, für ihre Bedeutung. Er sagt, ihr sollt etwas erkennen und ihr sollt etwas leben. Jerusalem, Judäa, Samaria, die Enden der Welt. Immer weitere Kreise. Aber es fängt ganz konkret an, dort wo sie sind. Für uns als Christustreff ist das auch ganz wichtig, dass wir uns hier in unserem Jerusalem, was natürlich Marburg ist, engagieren. Und dass wir uns weltweit engagieren. Dass wir diese Bewegung Für uns ist das wichtig, dass wir dieses beides zusammenhalten, dass wir uns wirklich vor Ort engagieren, dass wir da uns einsetzen für Menschen und dann aber auch weltweit. In Marburg heißt es für uns im Augenblick als Christustreff, missionarische Präsenz durch Gottesdienste, durch viele Dinge, das einfach ein Ort ist, wo Menschen etwas erfahren können von Gott. Es bedeutet für uns Vertiefung und Verstärkung, zum Beispiel durch Hauskreise, dass Menschen weiterkommen können in ihrem Glauben, weiterkommen können in ihrem Leben. Es bedeutet für uns diakonische Zuwendung durch Arbeit mit Kindern in Kinderclubs, durch Teensclubs, da hören wir noch was, durch Streetwork, und viele andere Dinge, Menschen nahe sein, die krank sind und so weiter. Dass wir uns besonders auch jungen Leuten zuwenden, die in der Ausbildung oder im Studium sind. Das ist so unser Jerusalem, Marburg, für uns als Christustreff. In Deutschland, das ist unser Samaria und Judäa, heißt es dann Mitarbeit in vielen Projekten, Verbindung mit anderen Gemeinden, Bewegungen, Kommunitäten und vieles mehr. Und weltweit heißt es dann Engagement. Und ich habe immer aufgeschrieben, was wir als Christustreff eigentlich alles so machen. Da sind bestimmte Länder, wo wir immer wieder sehr stark mit verbunden sind. Sudan, Ägypten, Georgien, Ruanda, wo Tim und Katja nächstes Jahr hingehen werden. Natürlich unsere Arbeit in Jerusalem. Natürlich der Einsatz auch in palästinensischen Gebieten. Vorletzte Woche haben wir für Pakistan gesammelt hier im Gottesdienst. Und dann letzten Sonntag in den beiden Sonntagsgottesdiensten im Christhaus um 10 und um 12. Es sind insgesamt über 5.000 Euro zusammengelegt worden. Als Kollekte mal eben von euch, vielen Dank. Das ganz zielgerichtet, dieses Geld kann ganz zielgerichtet nach Pakistan gehen. Polen, Frankreich, wir haben auch dort eine Anfrage und so weiter. Es gibt hier viel, wo wir hineingenommen werden in diese Bewegung von Jesus. Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Enden der Welt. Marburg, Deutschland bis an die Enden der Welt. Unser Blick muss weiter werden. Das ist ein Teil auch vom Reifwerden als Mensch, dass wir nicht nur mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir nicht nur auf das eigene Leben schauen, auch nicht nur auf unseren Umkreis, sondern dass wir ein Herz entwickeln für diese Welt und das Lernen, nicht nur den nahen Nächsten, sondern auch den fernsten Nächsten im Blick zu haben. Es ist gut, wenn wir so einen weltweiten Horizont entwickeln, wenn wir Anteil nehmen an dem, was in der weiten Welt läuft und vor allen Dingen an dem, was Gott tut. Und jetzt ganz zum Schluss das Abenteuer wagen. Als ich so Christ wurde als Jugendlicher, habe ich gedacht, das ist irgendwie langweilig. Das wird, ja, du musst immer so einen schwarzen Anzug anziehen oder so einen grauen Anzug. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht so. Sondern Christsein ist Bewegung. Christsein ist Abenteuer. Jesus verspricht seinen Nachfolgern ein Abenteuer, eine Dynamik. Er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist auf euch kommen wird. Und für mich ist das so ein Bild, nochmal zurück zu diesem Boot, dass du die Segel deines Lebens aufspannst und dass du sagst, komm, Heiliger Geist, komm, du Kraft, die ich nicht selbst bin. Du kannst rudern, du kannst strampeln, aber das wird dich nie so weit voranbringen, wie wenn du dein Segel aufspannst und sagst, komm, Heiliger Geist, komm und wehe hinein, blase hinein in mein Leben. Und dann merkst du auf einmal, wie Gott dich vorwärts trägt und wie er dich nach vorne bringt, wie sein Geist wirkt. Manchmal ist das fast unmerklich und du merkst es kaum, aber es ist dennoch eine Bewegung. Und dann gibt es Zeiten, wo es ganz doll geht, ganz stürmisch geht. Beides ist der Geist Gottes. Jemand fragte mich neulich, warum ist das manchmal so, dass Gottes Geist manchmal abwesend zu sein scheint. Das ist nicht so. Nur er wirkt unterschiedlich. Mal sehr sanft, mal sehr, sehr stark. Ihr werdet meine Zeugen sein. Was heißt es heute, Jesus nachzufolgen? Ich denke, von diesen frühen Christen können wir lernen. Erstens, es bedeutet, dass wir bei Jesus unsere Fragen loswerden, dass wir mit ihm im Gespräch sind. Und zweitens heißt es, dass wir unseren Horizont weiten und dass wir sagen, ja, hinein in diese Bewegung. Jerusalem bis ans Ende der Welt, Marburg bis ans Ende der Welt. Und das Dritte ist, dass wir dann sagen, ja, komm Geist Gottes, komm Heiliger Geist, ich möchte mich von dir erfüllen lassen. Wir haben jetzt noch eine Zeit, wo wir miteinander singen und beten und in dieser Zeit kannst du einfach das für dich jetzt umsetzen in ein Gebet. Wir bieten auch an, dass ihr nach vorne kommt während der Zeit. Wir bieten an, dass ihr auch für euch beten lasst, wie jeden Donnerstag auch. Und dass ihr sagt, vielleicht bin ich ja auch noch gar nicht so ein Nachfolger von Jesus, aber ich möchte es gerne werden. Auch da ist die Möglichkeit, dass du dazu einfach einen Anfang heute Abend machst. Amen.